Die auf den Herrn Jesus Christus schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen auf diesen Herrn und auf sein Wort wird niemals enttäuscht. Das ist eine Verheißung, die wir hier und heute erfahren können. Wir dürfen Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Er hat uns sein Wort offenbart. Er möchte zu uns reden und er kennt uns. Er weiß, worauf wir unser Vertrauen setzen in unserem Leben. Und er möchte, dass wir einfach ihm vertrauen. Einfach glauben. Einfach sein Wort. Einfach ihn sehen. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist ja alles im Rahmen von dem Seminar, wie ihr ja schon gemerkt habt, bei diesem wunderbar kurzen Predigttext. 1. Samuel 20. Ich hatte eben gedacht, da ist so eine gewisse Müdigkeit eingekehrt, schon nach der Schriftlesung. Und wer nicht eine Bibel vor sich hatte, der ist natürlich hoffnungslos irgendwo verirrt plötzlich, wenn man dann irgendwo mal kurz weg ist und dann bei einem Steinhaufen wieder wach wird und bei einem Pfeil und dann Jonathan und David. Und das muss dann ziemlich verwirrend klingen. Und ich finde das, ich habe im ersten Moment gedacht, als ich diesen Text bekommen hatte, ich hatte wunderschöne Texte an diesem Wochenende, 1. Samuel 16, die Erwählung von Samuel oder die Salbung zum König und David. Ihr müsst, wenn ich was falsch sage, dazwischen rufen. Ihr könnt nicht zulassen, dass hier dummes Zeug erzählt wird. Und wie Samuel kam und dann David, den Mann nach dem Herzen Gottes, wie er ihn ja findet, auf wunderbare Weise und dann salbt, unerkannt vor der Welt und bis hin vor seiner eigenen Familie. Er hat ja, ist ja dreimal gesalbt worden und dann hatten wir 1. Könige 17, eine der bekanntesten Geschichten der Bibel überhaupt. Habe ich Könige? Wei. Dankeschön. Ja, ich muss wirklich aufpassen. Das ist, ja. Ich habe mal in einer Gemeinde, also wo ich Pastor war, ich war etwas ernüchtert, wie man alles schluckt, was da gepredigt wird. Und dann habe ich an einem Sonntag gepredigt über das Gebet und ich habe 15 Minuten nur dummes Zeug erzählt. Es stimmte hinten und vorne nicht. Ich habe gedacht, da waren keine Besucher da, es war die Gemeinde da. Ich habe gedacht, wann wachen die Leute auf? Und irgendwann dann endlich eine, weil unsere älteste Schwester da in der Gemeinde, die rief plötzlich von hinten, das stimmt doch alles nicht. Und die Leute waren alle total erschrocken. Ich sagte, wo sind wir hingekommen? Nur das Problem war, dass dann bei jeder Predigt, die in den nächsten Wochen, die ich gehalten habe, haben die Leute immer geguckt, was sagt er heute Falsches. Das darf man nicht machen. Es war nicht gut. Aber also 1. Samuel 17, eine der bekanntesten Geschichten. David und Goliath, das uns den Kampf vor Augen führt. Gestern war dann noch 1. Samuel 18, diese Freundschaft, die David und Jonathan dann so ganz fest eingeht und diesen Bund und dann hochinteressant das, was da passiert, auch in dem Kampf, auch mit Saul und dann 1. Samuel 19, eine interessante Geschichte. Ich habe den Fred nicht, ich habe ein bisschen bedauert über den Text, den er da hatte gestern Nachmittag. Ihr könnt ihn mal lesen und dann könnt ihr Fred fragen, wie das alles zu verstehen ist mit den Zuckungen und Verzückungen und was da kommt. Und wir sehen daran, dass die Bibel uns einfach diese Geschichte berichtet, diese Geschichte von Menschen, wie sie gelebt haben, wie sie geführt wurden. Und wir haben das die Tage, ich habe das mehrfach gesagt, ich sage es jetzt nochmal, einfach zur Erinnerung an, dass alles, was wir lesen im Alten Testament, Paulus schreibt das in Römer 15, Vers 4, alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, ist Lehrstoff. Damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung oder den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Dazu ist Gottes Wort uns gegeben. Auch diese Geschichte, die wir eben gehört haben. 1. Samuel 20. Damit wir sehen, dieses Ausharren, Hypomone, dieses sich drunter stellen unter eine Last und den Trost und die Ermutigung, die uns zur Hoffnung einfach bringt, die wir heute in unserer Welt dringend brauchen, dass wir das vor Augen haben. Ich wünsche uns, dass wir das sehen, auch in den nächsten Minuten, wenn wir dieses Wort hier anschauen. Ich hatte eine ordentliche Bibelarbeit vorbereitet, was aber eine heillose Überforderung ist jetzt für eine Predigt. Wir haben auch die Zeit nicht. Das ist auch jetzt nicht schlimm oder so. Und ich habe heute Morgen nochmal länger über diesem Wort nachgedacht. 1. Samuel 20. Wer eine Bibel dabei hat, hat das Wort wahrscheinlich ja vor sich. Und ich hab mich auch gefragt, was will der Herr uns damit zeigen? Was ist die Botschaft in diesem Abschnitt? Ich weiß nicht, was ihr eben gedacht habt, als ihr den Text gehört habt. Wenn wir so einen Abschnitt lesen, der im ersten Moment ja vielleicht etwas langatmig klingt. Ich habe wirklich, als ich das las und mehrfach las und so, ich denke, wie oft war denn jetzt der Steinhaufen und wie oft hat er denn die Pfeile geschossen und angekündigt und dann hat er es gemacht und dann nachher gab nochmal, das ist ja, und dann diese Art der Kommunikation, wie da Botschaften verbreitet werden. Ich habe gedacht, was passiert hier eigentlich? Wir sind ja im ersten Buch Samuel voll mit hineingenommen in diese persönliche Geschichte des Samuel und des ganz besonders des David, der uns vor Augen gemalt wird, wie das alles begonnen hat und wie Gott ihn geführt hat. Das alles ist eingebunden in eine große Geschichte der Erlösungsgeschichte Gottes mit seiner Welt. David ist der Vorläufer auf Jesus Christus. In Matthäus 1 am Anfang des Neuen Testaments steht, dass Jesus der Sohn Davids und der Sohn Abrahams ist. Wie kriegt man das alles zusammen? Und was ist das hier mit Jonathan und mit Saul? Was ist die zentrale Aussage in diesem Abschnitt? Für mich ist da ein Wort, das zweimal vorkommt, in zwei Versen, im Vers 23 und Vers 42, ist einfach für mich so ein bisschen der Schlüssel, auch für das Verstehen dieses Kapitels. Und das ist das Thema, das ich einfach über diese Predigt stellen möchte. Der Herr ist zwischen mir und dir ewiglich. Der Herr ist zwischen mir und dir ewiglich. Vers 23, was aber du und ich miteinander geredet haben, siehe, dafür steht der Herr, Jahwe, zwischen mir und dir ewiglich. Und Vers 42, am Schluss noch einmal, da sprach Jonathan zu David, geh in Frieden, denn wir beide haben beim Namen des Herrn geschworen, der Herr wird dich und mich, meine Nachkommen und deine Nachkommen, für immer verbinden. Heißt es in der Zürcher Übersetzung. Geh hin in Frieden, was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig sein. Der Herr ist zwischen mir und dir ewiglich. Das Erste, ich habe eigentlich zwei Punkte zu diesem Text, zwei Gedankengänge. Das Erste, was wir hier sehen, ist die belastete Freundschaft zwischen Jonathan und David. Man könnte auch sagen, der belastete Bund, den sie miteinander geschlossen haben. Das hat ja eine Vorgeschichte, das kann man lesen, 1. Samuel 18 besonders, dass Jonathan, der Sohn Sauls, sich so auf wunderbare Weise befreundet mit dem größten Feind des Saul, dem David. Und wir sehen in diesem Abschnitt hier, 1. Samuel 20, wie diese Freundschaft ganz stark angegriffen wird. Es ist eine äußerst angespannte Situation. Und dieser Vers 23 und 42, der Herr ist zwischen mir und dir ewiglich, das sind so zwei Lichter, die aufgehen in diesem ganzen Kapitel. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, diesen Gedanken, dass das auch für unser Leben, auch heute und in Ewigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Nochmal zur Erinnerung, David war von Gott erwählt, König in Israel zu sein. Gott hatte Saul als König verworfen und ihm einen bösen Geist gesandt. Wir haben uns damit beschäftigt. Das ist auch sehr herausfordernd. Das lohnt sich, mal so seminarmäßig mal wirklich intensiver Vers für Vers damit zu beschäftigen. Man überliest das sonst sehr schnell. Also Gott hat Saul als König verworfen und ihm einen bösen Geist gesandt, der zu unglaublich viel destruktivem Verhalten geführt hat, das ihn belastet hat, aber nicht nur ihn, sondern das ganze Volk, weil er der Führer des Volkes war. Und mit der Niederlage des Königs ging ja auch die Niederlage des Volkes Israel daher. Und wir haben das gesehen, auch in diesem Kampf, auch gegenüber Goliath, dass sie einfach nicht bestehen konnten, weil der Geist Gottes von Saul gewichen war. Er war nicht mehr eigentlich im Amt, obwohl er die Funktion noch weiter ausgeführt hat. Und Gott hatte David als König erwählt und salben lassen und ihm den Heiligen Geist geschenkt. Das, was in 1. Samuel 16 berichtet wird, wir haben das gesehen, dass David war zu dieser Zeit ein sehr junger Mann oder heute würde man vielleicht sagen ein Kind. Wir wissen das Alter nicht genau, aber es kann durchaus sein, dass er nur 12, 13, 14 war. Vielleicht war das auch ein Grund, dass er nicht genannt wurde in der Familie, weil er noch nicht als Mann galt. Mit seinen Brüdern sind das die Knaben alle, oder sind das die Kinder alle. Und einer nach dem anderen da kommt und dann David. Und dann wird das erstmal überhaupt nicht wahrgenommen. Auch David selbst hat wahrscheinlich das noch nicht begriffen, was das bedeutet. Die Familie nicht. Wir lesen bei David, dass er dreimal in seinem Leben, mindestens dreimal gesalbt wurde, in dieser Situation, dort in Bethlehem, dem Ort, an dem der Herr Geschichte machen wollte und gemacht hat. Und dann später durch seinen Stamm Juda und dann nochmal bei der Einsetzung oder als er nach Jerusalem kam, diese Salbung vor ganz Israel und Juda, das was die Stämme zusammengebracht hat und vereinigt hat. Aber hier hat der Herr vor langer Zeit, er hat ihn erwählt nach seinem Herzen. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott schaut mit dem Herzen und David wird kommen, das steht fest. Und das ist die Situation, in der das alles, was wir in den nächsten Kapiteln lesen, und David war ja über 10 Jahre auf der Flucht und immer wird uns dieser Kampf geschildert. Und das wussten alle, dass da Saul von der Bühne verschwinden wird und dass David kommen wird. Der Wille Gottes ist klar und eindeutig und alle Beteiligten wissen das. Und auch Sauls Familie weiß das. War gestern die Geschichte Michal, Sauls Tochter, Davids Frau und genauso auch Jonathan, der Sohn Sauls, Davids Freund. Alle wussten das. Das ist einfach das Besondere, das wir auch durch die Bibel haben, durch die Offenbarung Gottes, dass wir vieles wissen können. Man spricht da immer leicht vom Glauben, aber das, was da offenbart wird, das sind ja Dinge, das sind Informationen, die werden so eintreffen. Ich kann es wissen. Ich kann mit dem Finger da drauf zeigen und sagen, da steht das. Glaube ist ja nicht ein Gefühl, sondern das ist, ich vertraue diesem Wort. Das ist der Schritt des Glaubens, ein Glauben, den nur der Herr allein uns schenken kann in seiner Gnade, dass wir offene Augen des Herzens haben, wie Paulus das mal formuliert hat, und dass wir die Bibel aufschlagen und wissen, das ist Gottes Wort. Aber das, was wir hier lesen, das geschieht. Und man muss ja dumm sein, wenn man sich da nicht darauf einrichtet. Das gilt für alles in unserem Leben. Da kann man ja dem, der das gesagt hat, keinen Vorwurf machen. Wenn er sich klipp und klar geäußert hat mit seinem Willen. Und der Wille Gottes ist klar und eindeutig. Und Jonathan in dieser Konstellation tut Jonathan diese ganz tiefe Freundschaft mit David eingehen. Was ist das für eine wunderbare Geschichte? In so einem äußeren Chaos da und dieser ganzen Zerrissenheit, und das sind zwei Menschen, die sich lieb gewonnen haben, die sagen, und wir halten zusammen, durch dick und dünn. Und das ist in 1. Samuel 18, wo das berichtet wird. Und jetzt merkt man plötzlich, wie sie vor dieser entscheidenden Frage stehen, welche Konsequenzen hat der Wille Gottes für unsere Freundschaft, für unsere Beziehung, die wir eingegangen sind. Hier wird diese Freundschaft unwahrscheinlich auf die Probe gestellt. Dreimal hat Saul einen Mordanschlag auf David verübt. Dreimal hat der lebendige Gott seine bewahrende Hand über ihn gehalten. Das, wenn man das liest, man sieht ja alles direkt bildhaft vor sich. Und die beiden Freunde, Jonathan und David, sind in der Beurteilung der Situation zunächst unterschiedlicher Meinung. Wir lesen das hier am Anfang dieses Kapitels, dass sie das gar nicht so richtig einzuordnen wissen. David weiß, in den ersten Versen wird das deutlich, David weiß, dass Saul ihn töten will. Und Jonathan bezweifelt das. Er sagt, kann doch sein, dass mein Vater, dass wir den noch rumkriegen irgendwie. Dann schlägt David Jonathan einen Test vor. Der hat es in sich, der beginnt direkt mit einer Lüge. Als Jonathan das seinem Vater dann erzählt, das, was David ihm gesagt hat, was er seinem Vater erzählen soll, was nicht stimmt, da wird diese Lüge nochmal erweitert. Da kommt plötzlich noch der Bruder da ins Spiel von David. Das ist das Prinzip der Lüge. Wir haben das gesehen, dass die Texte, die uns hier gegeben werden, die Geschichte, das ist kein Maßstab für uns, kein ethischer Leitfaden. Wir machen das so wie David und so verhalten wir uns. Sondern es wird dieses Verhalten beschrieben, auch durch Dinge, die da passiert sind, die nicht nach dem Willen Gottes sind, die gegen Gottes Gebot sind. Und man sieht auch immer, dass dabei nichts Gutes rauskommt. Es wird nicht kommentiert. Das ist beim Verständnis der Bibel wichtig, dass man nicht einfach irgendwelche Bibelstellen liest und sagt, ja, da ist das doch so, die haben das so gemacht, dann können wir das ja auch so machen. Es gibt ganz klare, klare Ratschläge oder Anweisungen, wo über die Gebote Gottes, die 10 Gebote und wie das ausgeführt wird und unser Herr Jesus das ausgeführt hat, wo es überhaupt keine Diskussion geben kann. Und hier wird das so berichtet. Und dann schlägt David diesen Test vor. Sie Vers 4 bis 8 und dann im Vers 9 bis 15 vereinbaren sie von vornherein diese verschlüsselte Kommunikation. Kinder machen sowas auch gerne. Irgendwo so vereinbaren irgendwelche Methoden. Das, was die anderen dann nicht mitbekommen oder die Eltern nicht mitbekommen und so. Sehr geschickt hier gemacht, da mit den Pfeile da rechts, links, hinten, vorne Und das hat alles eine Botschaft. Ist interessant, wenn man so kommuniziert. Ist anstrengend, wenn man draußen ist und dann immer überlegt, was meinen die eigentlich wirklich, wenn sie was schreiben. Da hat es ja immer in der Geschichte auch die verschiedensten Verschlüsselungssysteme gegeben. Und dann kommt es im Vers 16 und 17 hier in diesem Abschnitt eben zu diesem Bund, den die beiden schließen. Ich lese das nochmal ab Vers 14. Und nicht nur, solange ich noch lebe und nicht nur an mir erweise die Gnade des Herrn, dass ich nicht sterbe, sondern auch meinem Haus entziehe niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids Mann für Mann vom Erdboden vertilgen wird. Da schloss Jonathan mit dem Haus Davids einen Bund und sprach, der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ nun auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn, wie er seine eigene Seele liebte. Jonathan ist sehr ernüchtert worden, diesen Test, den sie da gemacht haben. Und er muss dann erkennen, dass sein Vater wirklich David umbringen will, dass es nicht nur dreimal Versuch war und eigentlich meint er was ganz anderes. Und es ist ja interessant, wie David, wie er das so stark auf den Punkt bringt mit diesem, ja, ist kein schöner Satz, aber ist die Wahrheit, Vers 3, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Das gilt für uns alle übrigens. Manche können sich auf den Tod vorbereiten, aber in der Regel kommt er plötzlich und ist in der Regel auch immer einmalig. Das ist ein Wort, da ist man, ja, das ist etwas, was die Bibel uns bezeugt, dass wir klug werden, weil wir wissen, dass wir sterben müssen. Das ist das, was die Bibel uns als Mahnung gibt. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Aber wenn man das liest, was da passiert ist dann und was aus dem Herzen Sauls dann auch alles ausbricht, das ist schon unheimlich heftig. Und wenn man diese Geschichte öfters liest, wenn man die jetzt mehrmals hintereinander lesen würde, dann spürt man bei dem allen, dass hier zwei Menschen den endgültigen Bruch, der hier im Raum steht zwischen David und Saul, dass die alles versuchen, das hinauszuzögern. Das ist ein unheimliches Ringen darum. Und hier geht es letztlich um alles oder nichts. Es geht hier um die Frage, bleibt der Erwählte und der Verworfene zusammen oder brechen sie endgültig? Gott, der Herr, hat noch kein grünes Licht dafür gegeben, dass der Erwählte und der Verworfene endgültig auseinandergehen. Es gab bisher, dem, was wir lesen, noch nicht diese ganz klare Ansage, Schluss aus, fertig. Wir lesen das von Samuel, dass er konsequent Saul nicht mehr gesehen hat. Es war für ihn vorbei. Aber bei David lesen wir ja, und das ist ja über Jahre gegangen, diese Spannung, die da war, der Verworfene und der Erwählte, wie sie einfach, wie David auch lange immer noch gedient hat am Hof des Saul. Und jetzt kommt diese Freundschaft des Jonathan, des Sohnes Saul, mit David, und irgendwo wird ja hier eine Freundschaft gebaut, einfach um dass das nicht auseinanderreißt. Das ist ja einfach ein Versuch. Einfach, wir gehören doch zusammen. Man will das bis zuletzt, will Jonathan besonders, das nicht akzeptieren, obwohl David das schon länger sieht. Und ich finde das ein Gedanken oder eine Tatsache, die wir immer wieder auch beobachten können, wenn man sich diese Frage stellt, wann kommt so ein Schritt? Und einfach, wo man sagen muss, jetzt ist es endgültig auseinander. Du hast heute Morgen nochmal gedacht, wie unser Herr Jesus in dieser letzten Woche, an diesem Abend, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, in Johannes 13, vielleicht können wir das nochmal aufschlagen, Johannes 13, Johannes 13, er liebte sie bis ans Ende, er war mit allen seinen Zwölfen zusammen. Und dann sagt er, Simon Petrus, Vers 9, spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch meine Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Das ist Jesus mit seinen Zwölfen in diesem Saal. Das ist ja viel, viel intensiver, viel stärker, als dass David und Saul zusammen in einem Raum sind. Und dann heißt es hier, dass er sagt, er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagt er: Ihr seid nicht alle rein. Was bedeutete das für ihn? Und warum hat der Herr Jesus in dieser Situation nicht gesagt: Übrigens, Judas, du bist der, der mich verraten wird? Warum spricht Jesus selbst in diesem Moment noch so einladend? Man hat ja wirklich den Eindruck, dass der Herr Jesus bis zuletzt dem Judas die Möglichkeit gibt zur Umkehr. Hat er ja auch in bestimmten Situationen auch Petrus manchmal sehr direkt angesprochen und auf etwas hingewiesen. Aber hier geht Jesus bis ans Äußerste. Er zeigt seine ganze Liebe und er mahnt ihn und er mahnt, dass einer hier ist, der ihn überliefern wird. Und diese Einladung des Herrn geht so lange, bis Judas selbst seinen Platz verlässt und die Türe zuschlägt. Ich glaube, dass das etwas ist, was wichtig ist, auch für Beziehungen, in denen wir leben und die manchmal auch schwierig sind und schwierig sein können. Das ist, der Herr will, dass wir alles dran setzen und festhalten an Verlorenen, einfach mit dem Wunsch, ob der Herr Menschen nicht noch einmal die Möglichkeit zur Umkehr und zur Buße schenkt. Ist das im Beschäftigen mit dem Judasbrief jetzt nochmal vor kurzem so deutlich geworden, wo Judas die Gläubigen auffordert, und er hat ja gelitten darunter und den Irrlehrern, die da in die Gemeinde reingekommen sind, wo er sagt: Reißt Menschen aus dem Feuer, ohne euch selbst dabei zu verbrennen. Zeigt Barmherzigkeit. Das ist kein Bejahen von Irrlehren, sondern dieses Ringen um Menschen. Wir sind manchmal zu schnell dabei, einfach zu sagen: Das gibt nichts mehr. Und man macht einen Cut, und wenn man sich den leisten kann, dann ist das erledigt und dann hat man Ruhe. Ich weiß das, ich kenne mein Herz. Ich habe manchmal keine Lust mehr. Ich habe auch manchmal keine Kraft mehr. Aber das ist mir hier heute Morgen nochmal so deutlich geworden, wie das ein Ringen ist darum, bis wirklich dieser Punkt des No Return kommt, wo man einfach sagen muss: Jetzt ist wirklich das offensichtlich. Und die sehen das beides sehr nüchtern, Jonathan und David, besonders auch nach diesem Test, den sie machen. Und es ist ihnen bewusst, wenn es zum völligen Bruch kommt, dass es dann sehr, sehr schmerzhaft wird und sehr weitreichende Auswirkungen haben. Wisst ihr, es gibt so viel Zerrissenheit in unserer Welt. Und die Frage ist ja immer, wer hält da noch was zusammen? Das ist in der persönlichen Ehe und Familie, in der Gemeinde, das ist in der Gesellschaft, das ist zwischen den Ländern, das, was wir heute sehen. Man hat früher immer davon gesprochen, von Brückenbauern. Es gibt auch ein Lied von Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, wo das ausgedrückt wird, dass jemand sich als Brücke dahin legt. Aber wir sehen das. Wir sehen das so deutlich in unserer Welt. Und der Versuch, den Jonathan hier mit David macht, dass er eine Freundschaft schließt, dass er einen Bund schließt, einfach auch um, Jonathan ist eigentlich so der Brückenbauer in dieser Geschichte, damit das irgendwie nicht ganz auseinandergeht. Und ich meine, man fragt sich ja wirklich, wenn man die Geschichte liest, wer will denn eigentlich noch zwischen Saul und David eine Brücke bauen? Ich meine, wie verrückt muss denn sein? Ich habe das am Freitag gesagt, als wir anfingen. Wir lesen die Geschichte oft immer vom Ende her. Wir wissen ja immer, wie die ausgegangen ist. Wir müssen aus der anderen Perspektive die lesen. Hat Jonathan noch Hoffnung gehabt, dass Saul umkehrt? Können wir das sagen, dass ein Mensch nicht mehr umkehrt? Dass Gottes Gnade das nicht fertig bringen könnte? Ich meine, Jona ist ja das Beispiel, wo ein Prophet Gottes einfach nicht mehr zurechtkam. Mit dieser Barmherzigkeit Gottes. Das Thema war erledigt. Das Gericht war beschlossen. Aber dass Gott nochmal eine Gnadenzeit schenkt, diesen Menschen in Ninive. Propheten Nahum lesen wir dann 100 Jahre später, knapp 100 Jahre später, ist alles kaputt. Ist das Gericht über das Volk reingebrochen. Aber Gott schenkt nochmal eine kleine Zeit der Gnade. Wir lesen das in anderen Begegnungen. Das war immer das Ringen, das Propheten hatten auch. Was ist denn, wenn Gott plötzlich gnädig ist? Und ich möchte euch einfach ermutigen, an der Stelle nicht zu vorschnell einfach Dinge zu kappen. Und einfach keine Hoffnung mehr oder keine Erwartung mehr an Gottes Gnade und Barmherzigkeit haben. Das manchmal geht das heute zu schnell. Dass man einfach sagt, Schluss, aus, fertig. Wir brauchen noch ein paar Menschen, die noch groß genug von unserem Herrn denken und die tief genug von der Gnade und Barmherzigkeit beeindruckt sind, die der Herr uns geschenkt hat. Und dass diese Gnade und Barmherzigkeit auch für andere möglich ist. Dem Herrn sei Dank, dürfen wir das immer wieder auch erleben. Es ist manchmal schwer für Menschen, wieder zurechtzufinden. Es ist manchmal schwer, auch wieder zurückzukommen. Ich weiß das bei manchen, die irgendwelchen Irrlehren angehängt haben, als sie das erkannt haben, nach Jahren, auch schmerzhaften Erfahrungen, und dann versucht haben, wieder zurückzukommen in die Gemeinschaft mit der Gemeinde, mit Geschwistern, dass da oft einfach dicht gemacht wird. Ich habe in meiner Tätigkeit auch ich sehe jetzt gerade Gesichter vor mir in einem anderen Land, in Südosteuropa, in Griechenland, wo einfach Gemeinden sich geweigert haben, das als echt anzunehmen. Das ist schmerzhaft. Das ist sehr schmerzhaft. Und das, was ich jetzt hier sage, und das war ja das Besondere an diesem Bund, den David mit Jonathan geschlossen hat, dass sie dann sagten, der Herr ist zwischen mir und dir. Das war ja das, was das gekittet hat, was das zusammengehalten hat. Dieser Herr. Es gibt viele Vereinigungen, die man macht zwischen Menschen. Ich meine, es gibt Bünde, die wir kennen, auch den Ehebund, den Gott geschaffen hat. Und das ist nach dem Willen Gottes. Und das ist ja das Besondere auch, dann auch zu sagen, dass der Herr zwischen dir und mir steht. Und wir wissen, wie schmerzhaft das ist. Und wie einen das zerreißt. Wie man schuldig werden kann. Wie man nicht mehr weiter weiß, wie Trennungen geschehen. Aber gibt es eigentlich auch die Möglichkeit der Umkehr? Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, zurückzukommen? Gibt es auch die Möglichkeit, weil der Herr zwischen dir und mir steht, zu sagen, und wir finden uns bei dem Herrn? Du sollst nicht zu mir kommen und ich komme nicht zu dir, aber wir beide kommen zu Jesus. Das ist das Besondere. Und das ist der eine Aspekt, den wir hier sehen. Wir sehen, dass die Wege ja nachher, Johannes hat das eben gelesen, wie die auseinandergehen, auch von David und Jonathan. Ich weiß nicht, wie die ihre Freundschaft am Leben gehalten haben. Jonathan ist ja dann auch mit Saul letztlich zusammen gestorben, umgekommen. Aber Jonathan war es wichtig, er wusste, dass David der neue König sein würde. Und Jonathan machte sich Gedanken über seine Nachkommen. Dass die nicht dann auch noch unter diesem Schaden leiden müssen. Und den Folgen auch von diesem dieser Trennung. Und in dem Zusammenhang schließen sie diesen Bund. Und wir lesen ja in der Schrift, kommt später im Bibelseminar, in 5 Jahren ungefähr oder wann, ich weiß nicht genau, wenn man im 2. Buch Samuel, wie dann die Nachkommen, wie das plötzlich eine Rolle spielte und David sich daran gehalten hat. Was für ein Geschenk. Was für eine Kraft auch so ein Bund hat. Aber das Zweite, was wir hier sehen, und man kann das nicht direkt miteinander vergleichen. Aber mir ist das so deutlich geworden, weil es, und das ist der Bund der Erlösung, den Gott uns Menschen schenkt. Das ist das Zweite, über das wir hier einfach nur staunen lernen können. Und das Geheimnis dieses Bundes, das Einzige, was diesen Bund trägt, ist diese Aussage hier, der Herr selbst ist zwischen mir und dir ewiglich. Das sagen nicht wir Menschen, sondern das hat der Herr gesagt in Jesus Christus. Denn das, was diese Freundschaft, was diesen Bund, was dieses ganze Chaos hier auslöst, ist ja der entscheidende Riss in unserer Welt. Das ist das, was jeden Streit zwischen Menschen übertrifft und das, was wir von den ersten Seiten der Bibel an lesen, dass die Sünde den Menschen trennt. Und die Sünde trennt den Menschen von seinem Schöpfer. Die Sünde bringt das ganze Unheil. Und an der Stelle muss man diese Frage stellen. Und ich habe das am Freitag gesagt, wenn man, es ist neben der persönlichen Geschichte, die wir hier lesen, die einfach unkommentiert wird in großen Teilen, zeigt uns diese Geschichte hier, egal, und jede andere Seite auch im Alten Testament, die Geschichte des Erlösungsplanes Gottes. Des ewigen Erlösungsplanes Gottes. Und es zielt alles auf den Bund, auf den neuen Bund, auf den Bund der Erlösung in Jesus Christus. Und das Geheimnis dieses Bundes, das ist einfach überwältigend. Das ist einfach überwältigend. Es gibt in der Bibel verschiedene Bündnisse, die uns geschildert werden. Wenn wir jetzt in der Sonntagsschule wären, würde ich jetzt fragen und ihr könntet antworten. Die Luft ist hier ziemlich dünn, das wisst ihr aber wohl. Aber die schlechte Luft ist hier oben am stärksten. Wenn ich weiß werde und umfalle, dann könnt ihr auf allen Vieren noch rauskrabbeln und so. Dann ist unten die Luft noch einigermaßen gut, soll man auch beim Feuer machen. Es ist einfach ziemlich schwül, die Luft. Mir ist das egal, ich will auch nicht mehr so lang machen, nur nicht, dass ihr alle da irgendwie plötzlich Schaden nehmt. Aber es gibt verschiedene Bündnisse in der Welt. Ein bekannter Bund, den Gott geschlossen hat, ist Noah. Mit Noah. 1. Mose 9. Es gibt einen Bund mit Abraham. 1. Mose 15, 1. Mose 17, wer das nochmal wiederholt. Es gibt einen Bund Gottes mit Mose. 2. Mose 34. Es gibt einen Bund, den er mit dem Haus Davids geschlossen hatte. Ich habe das schon mal erwähnt, die Tage. 2. Samuel 7. Ganz entscheidendes Schlüsselkapitel auch im Alten Testament. Und wenn wir sehen, wie Gottes Plan ist, auch dass alles, was davor passiert ist, ist Vorbereitung auf die Erfüllung diesen ewigen Bund der Erlösung. Es geht immer um Jesus Christus, auf allen Seiten der Bibel. Wir sehen immer, wer ist der lebendige Gott, wir sehen, wer ist der Mensch, und wir sehen, wie Gott seinen Plan erfüllt. Das Zeugnis dafür ist ja die erste Seite im Neuen Testament, wo dieser Stammbaum Jesus steht. Wo im ersten Satz steht, dass Jesus der Sohn Abrahams und der Sohn Davids ist. Und da werden lauter Namen aufgezählt. Wenn man die Geschichten liest im Hintergrund, die stehen die meisten in der Bibel, dann staunt man darüber, wie in diesem ganzen Sünde und Zerrissenheit und Chaos und Krieg, wie da überhaupt sowas noch bei rauskommen kann. Und das ist das Wunder dieses Bundes, dass die Sünde der Menschen und selbst die schreckliche Sünde in seinem Volk Israel und im Stamm Juda und im Hause Davids über hunderte von Jahren, dass das den Plan Gottes nicht aufhalten konnte. Der letzte Name in diesem Stammbaum, der letzte Name in der Auflistung dieser Namen, wie heißt der letzte Name? Der letzte Name ist Jesus. Und dann kommt ein dicker Punkt. Und da kommt nichts mehr. Das ist der Abschluss, das ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Das ist der ewige Plan der Erlösung, der sich in Jesus Christus erfüllt hat. Und wie ist dieser Bund überhaupt möglich? Ich meine, kein Mensch könnte von sich aus einen Bund mit Gott schließen. Er ist der Schöpfer, wir sind Geschöpfe, wir haben gesündigt. Wir haben die Herrlichkeit bei ihm verloren. Wir haben ihn verunehrt. Wir sind schuldig geworden. Wir sind des Todes. Und die Bibel bezeugt uns, dass der Herr alles getan hat. Und diese ganzen Bündnisse, die er geschlossen hat mit Menschen, die beispielhaft sind und die etwas zeigen, was sich in Jesus Christus vollkommen erfüllt hat. Das ist wichtig für das Verständnis der Bibel. Das ist wichtig für das Verständnis, dass Menschen zu allen Zeiten allein gerettet werden konnten und können. Allein durch das Werk, das Jesus Christus vollbracht hat. Alle Menschen, die vor dem Kommen Jesu zum Glauben gekommen sind, denen Gott Glauben geschenkt hat, die haben das getan im Hinblick auf das, was kommen würde. Und wir tun das im Rückblick auf das, was geschehen ist. Keiner von uns war dabei, keiner von uns hat in dieser Zeit gelebt. Egal wie alt ihr aussieht. Guck jetzt keinen an. Das ist einfach wichtig. Und das ist die wunderbare Einheit auch in der Schrift. Alles auf Jesus. Jetzt könnte man das durchgehen. Der Bund mit Noah. Das Neue Testament offenbart uns das. 1. Petrus 3, 20. Dass Jesus Christus unsere Arche ist. Das ist das, was wir erleben dürfen. Dieser Bund mit Noah hat sich in Christus erfüllt. Der Bund mit Abraham, das ist das Thema Sohn Abrahams, Matthäus 1, Vers 1, und dann aber auch im Galaterbrief, Galater, vielleicht könnt ihr die Stelle noch aufschlagen, Galater 3, Paulus das so deutlich macht, Galater 3 in diesem ganzen Kapitel, besonders Vers 13 und 14, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Und dann Vers 22, aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben wird. Und am Schluss sagt er dann, Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Ich habe ja meine Spuren hier im Wittgenstein auch, väterlicherseits. Fahr da immer, wenn ich an der Häuser vorbeifahre, denke ich, jo, da haben Vorfahren von mir gelebt. Einige Häuser sind auch schon abgebrannt oder nicht mehr da. Und man hat so seine Spuren, jeder hat so seine Ahnengeschichte. Aber Wittgensteiner, Segerländer, Westerwälder und was auch immer. Was seid ihr, Thomas? Ist das auch Bodensee? Aber ihr kommt ja irgendwo her wohl. Ist ja Bergische. Bergische. Urbergische. Das sind alles, wir sind, zu Abraham gehören wir. Der einzige Grund, dass wir den Himmel haben, dass wir die Ewigkeit haben, dass wir gerettet sind, ist die Verheißung, die der Herr an Abraham gegeben hat. Die Verheißungen an Abraham haben sich in der Gemeinde erfüllt, dass Juden und Heiden diese Gemeinde bilden. Was für ein Geschenk, was für ein Plan, der sich erfüllt hat. Die Verheißung an Mose, 2. Mose 34, den Bund, den Gott schließt mit Mose, 2. Mose 34, Vers 28. Im Neuen Testament heißt es, dass Jesus der wahre Mose ist. Das überliest man so schnell. Lukas 9, Vers 31. Lukas 9, Vers 31. Also Mose selbst hat das ja gesagt, 5. Mose 18, wo er davon spricht, dass nach ihm der Richtige eigentlich erst erscheinen wird. Aber interessant ist in Lukas 9, als es da Vers 31, dort die Verklärung Jesu stattfindet, das muss ja ein ganz besonderer Moment gewesen sein, siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Da erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, das steht im Griechischen Exodus, sprachen seinen Auszug. Den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das ist eine Dimension, dass man sieht. Man liest die Geschichte von Mose und man wird hingeführt auf Jesus, zu Jesus. Und der Bund mit David, den der Herr geschlossen hat, 2. Samuel 7, wo uns im Neuen Testament gesagt wird, dass in Jesus Christus, dass Jesus der wahre David ist. Die eine Stelle müssen wir noch lesen. Dazu Lukas 1. Ja, ich darf nicht mehr sagen, ihr wisst ja, was da steht oder so. Diese Sätze, die sind heutzutage eigentlich untersagt, weil wir ja nicht mehr ganz so viel Bibelwissen haben. Lukas 1. Wir mussten auf der Bibelschule von jedem Kapitel der Bibel immer in 3 Punkten sagen können, was da drin steht. Und manches mussten wir auswendig lernen. Und das ging dann immer, wenn dann irgendein Kapitel genannt wurde und dann nicht sofort eine Antwort kam. Der Direktor, der wurde sofort ein bisschen pampig und sagt, wie kann das nur sein, dass ihr das nicht wisst und so. Es ist einfach. Aber ist ja freiwillig. Lukas 1, 31. Wie der Engel zu Maria spricht. Herrlich, wie das hier offenbart wird. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und jetzt, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Das wurde einem noch nicht geborenen Kind gegeben, die Verheißung. das, was in Bethlehem dann zur Welt kam. In Christus haben sich alle Verheißungen an David und die das Volk Israel betreffen, erfüllt. Er ist der wahre König. Wir warten nicht auf irgendwas anderes. Und das ist das Wunderbare, was wir sehen können, welche Größe und Herrlichkeit in Jesus Christus steht und wie er diesen neuen Bund geschaffen hat, durch sein Blut, das er vergossen hat. Das, was wir im Abendmahl bezeugen, was wir erfahren dürfen, Brot und Wein als Zeichen dieses vollbrachten Opfers. Und das Geheimnis dieses Bundes, das sind nicht wir, dass wir so gut sind. Dieser Bund von Jonathan und David, der wurde aufs Äußerste strapaziert. Aber der Bund, den Gott geschaffen hat mit uns Menschen in Jesus Christus, hat das eine Geheimnis, nämlich, dass der Herr selbst zwischen dem lebendigen Gott und uns steht. Das ist das Entscheidende. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, sind wir allein in Jesus Christus. Daran macht sich der Glaube fest. Und das ist so ermutigend. Ich sage es nochmal, das, was wir in 1. Samuel 20 sehen, ist, dass diese Beziehung zwischen dem verworfenen König Saul und dem erwählten und gesalbten neuen König David, dass es einen schier zerreißt. Und dass David alles dran gesetzt hat und Jonathan da geholfen hat, dass diese Beziehung nicht auseinandergeht, bis ans Äußerste. Wer sagt uns, wann Schluss ist, wenn es in unserem Leben um Beziehungen geht? Und wo auch jetzt, und das sehen wir hier massiv, Sünde im Spiel ist. Und ich habe das Beispiel von Judas genannt. Was für eine Liebe des Herrn. Was für ein Ruf des Herrn, auch in so einer Situation. Und wir leben von dem Bund, den Gott mit uns geschaffen hat, zu dem wir alle eingeladen sind. Es gibt niemanden, den wir nicht dazu einladen. Lass dich versöhnen mit Gott. Und wir müssen keine Angst haben, ob dieser Bund hält oder nicht. Es gibt Dinge nicht bei dem Herrn. Da gibt es keine Fehler. Da gibt es keine Sünde. Da gibt es nichts, was irgendwo schlecht wäre. Aber bei uns. Und dass wir Angst haben, ob das wirklich hält. Ja, das würde alles zusammenkrachen, wenn wir den Glauben auf uns gründen, wenn wir diesen Bund auf uns gründen und dass, wenn wir die Sicherheit dieses Bundes in unserem Verhalten suchen, in unseren Werken, die wir tun, da müssen wir immer scheitern. Aber alles, was wir haben, und das sagt ja der Hebräerbrief dann sehr, sehr deutlich, das ist ja das Geheimnis, das ist Christus. Und deshalb gilt das, was hier so zweimal herrlich aufleuchtet, der Herr ist zwischen mir und dir ewiglich. Das sagt Jesus, das sagt unser Herr. Amen. Wir beten. Könnt ihr noch aufstehen? Ja. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für die Bibel, die du uns geschenkt hast, und dass wir die Bibel, Gottes, dein Wort in unserer Sprache lesen können. Danke für diese lange Geschichte auch des Alten Testaments und dass du uns Seite für Seite zeigst, wer du bist und wer Menschen sind. Danke für die Geschichte mit David und Saul und Jonathan und Michael und so vielen, die da vorkommen. Und danke, dass wir erkennen können, dass du der bist, der Geschichte Macht und Geschichte führt, und dass das ganze Leid und die ganze Sünde und Krieg und Versagen, dass das alles deinen Plan nicht aufhalten konnte. Danke für deine Größe, für deine Macht, für deine Herrlichkeit, aber danke für deine Gnade und Barmherzigkeit, dass du zu uns gekommen bist. Danke für das Geschenk des neuen Bundes und dass du selbst, dass du gesagt hast, das ist der neue Bund in meinem Blut und dass dieser Bund uns trägt und nach Hause bringt. Herr, schenk uns Weisheit, schenke uns den Mut, auch den Glauben, dass wir festhalten auch an Dingen, die, von denen wir uns viel lieber trennen würden. Aber dass wir den Wunsch haben, dass Menschen zurechtkommen, dass Menschen zurückkommen zu dir. Herr, bewahre uns in solchen Situationen, dass wir uns nicht anstecken lassen durch die Sünde anderer, aber schenk uns diese deine Barmherzigkeit. Und danke für deine Gnade, Herr, die uns allen gilt. Amen.